Heute bei uns im Studio Max Brimm. Hallo Max.
Hallo, na?
Max, du hast uns ein Buch mitgebracht. Du hast ein Buch geschrieben, Arbeiterwiderstand in Südbayern.
Genau, exakt.
Bist du der Erste, der sich damit beschäftigt hat?
Bin nicht unbedingt der Erste, der sich damit beschäftigt hat. Die Forschung ist allerdings schon relativ alt. In den 80er Jahren sind mal interessante Bücher sogar erschienen. Zu Bayern während der NS-Zeit im Oldenburg Verlag. Aber das ist bis dato nur etwas für Fachleute. Das sind ewig dicke Bände. Und ich habe mir gedacht, ich stelle den südbayerischen Arbeiterwiderstand mal relativ faktenreich, kurz und lesbar dar.
Du bist selber Kind von Shoah-Überlebenden. Wie ist das für dich? Wieso hast du dich gerade mit dem Arbeiterwiderstand in Südbayern beschäftigt und nicht vielleicht mit jüdischer Identität?
Also ich beschäftige mich natürlich mit jüdischer Identität, wobei ich kein religiöser Mensch bin. Ja? Also Judentum ist für mich eine Frage der Religion. Ansonsten ist es für mich eine Frage der familiären Geschichte. Und die familiäre Geschichte bringt dich auf solche Themen, weil du mit 15, 16 plötzlich antworten willst auf das, was da eigentlich passiert ist. Und da kommst du dann plötzlich auf einen gewissen Karl Marx, du stößt auf einen Satz von Max Horkheimer, wer sich über den Faschismus spricht und nicht vom Kapitalismus, der sollte besser schweigen. Dann trifft man die Leute, zieht sich die Literatur an und so entsteht ein gewisses Interesse. Und zwar gerade in Beziehung auf die Arbeiterbewegung, weil ich davon ausgehe, die Nazis mussten zuerst einmal den inneren Gegner, sprich die damalige Arbeiterbewegung, unterdrücken, um dann Krieg nach außen führen zu können und auch sowas zu ermöglichen wie die schreckliche Shoah.
In welche Zentren der Arbeiterbewegung in Bayern hast du dich denn konzentriert?
Also ich bin ziemlich durch Bayern gereist, ja. Also von Rosenheim über Berchtesgaden bis nach Weiden und Cham in der Oberpfalz, Schraubing, dann natürlich sehr, sehr viel München. Und was mir klar wurde bei der Recherche, ist, dass die Nazis bis 1933 in den genannten Regionen eigentlich immer wieder Probleme hatten mit sogenannten roten Hochburgen. Dazu gehörte auch München, damals in München, es hat nicht zu München gehört, gehörte Feldmoching. Also in Feldmoching haben sich die Nazis bis zum März 1933 nicht hineingetraut. Das haben sie vorher einmal probiert, dann hatten sie lauter Schwerverletzte. So ähnlich war es auch in Burghausen an der Salzach. So auch in München-Giesing waren die Arbeiter dermaßen gut drauf, dass die Nazis Probleme hatten, dort aufzumarschieren oder reinzumarschieren. Und was mich dann fasziniert hat, ist, dass die Arbeiter oft unabhängig von der Parteilinie der Leitungen im fernen Berlin was sehr Vernünftiges gemacht haben. Sie haben nämlich gegen die Nazis dann zusammengehalten. Egal, ob sie jetzt Sozialdemokraten oder Kommunisten waren.
Das betonst du jetzt so, weil es damals schon einen Riesenkampf zwischen diesen beiden Gruppen gab. Also die deutsche Linke war ja schon immer ein bisschen gespalten.
Ja, es gab einen Riesenkampf. Dieser Kampf hatte auch seine Rechtfertigung und seine Begründung. Wenn du eine Situation vorfindest, beispielsweise zwei Boxer stehen im Ring und kämpfen miteinander. So, und plötzlich erscheint in diesem Boxring jemand und entlädt eine Pistole und macht sich daran, beide zu erschießen. Dann wäre es auch ratsam, diesen Boxkampf einzustellen und diesen Typen, der beide erschießen will, zunächst einmal zu entwaffnen.
Du beschäftigst dich gerade mit diesem Gedanken so sehr in deinem Buch auch, wie das damals dazu kommen konnte, dass sich die Linke gegenseitig aufgefressen hat und deswegen nicht genügend Kräfte hatte, sich gegen, ja, wie du schon gesagt hast, gegen die Person mit der Pistole, die zwei Boxer bedroht, zur Wehr zu setzen, gemeinsam. Siehst du da Parallelen zur heutigen Situation?
Nicht unbedingt, weil es heute nicht mehr so dieses klassische rote Milieu gibt. Nicht mehr diese Art von hohem Klassenbewusstsein, sondern das ist heute alles ein bisschen verschwommener. Ja? Nichtsdestotrotz machen Arbeiter, wenn sie zum Beispiel streiken, heute die Erfahrung, dass während einem Streik, und da streikt ja nicht nur ein deutscher Arbeiter, da streikt ein Türke mit, da streikt ein Kurde mit und sonst jemand. Und wenn dann Nazis auftauchen, dann haben Arbeiter die spontan richtige Erkenntnis, der Nazi ist ein Gegner, weil der will uns in Nationalitäten aufspalten. Der hat mit unseren Interessen eigentlich gar nichts gemein.
Was hat denn Faschismus und Kapitalismus gemein?
Die herrschende Klasse, das Großbürgertum, ist in einer tiefen Krise, wenn sie Kapitalverwertungsprobleme haben, durchaus bereit, einer faschistischen Massenbewegung die Macht zu übertragen, um ihre Profite zu garantieren, zum Beispiel 1933 ihre Kapitalverwertungsinteressen zu beheben, indem man Gewerkschaften verbietet, Arbeiterorganisationen unterdrückt und dann auch mittels einer Politik der Hochrüstung versucht, die wirtschaftliche Krise zu beseitigen und letztendlich sogar den Kampf um die Neuaufteilung der Welt führt. Und wie sehr der Faschismus sich rentiert hat für die Kapitalisten, sieht man in München sehr gut. Also bekannt ist ja das Lodenhaus frei. Die haben in den 30er Jahren eine Reklame gehabt, wo drauf stand, wir produzieren hauptsächlich Braun. Das heißt, sie waren der Standardproduzent, also nicht der Lodenmäntel damals, sondern der SA-Uniformen der Hitlerjugend. So, als dann der Zweite Weltkrieg tobte, hat das Lodenhaus frei, genauso wie BMW, im Wesentlichen zu 70% mit Zwangsarbeitern gearbeitet, die von der SS zur Verfügung gestellt wurden. Und das hat zum Beispiel bei BMW dazu geführt, man hatte 1933 einen Jahresumsatz von 30 Millionen Reichsmark und 1944 war das erfolgreichste Geschäftsjahr, hatte man einen Jahresumsatz von 634 Millionen Reichsmark. Das heißt, der Faschismus hat sich für das Kapital rentiert und von Seiten des Kapitals gab es keine Opposition gegen Hitler.
Hast du noch eine aufmunternde Geschichte, die in dem Buch auch vorkommt?
Zum Beispiel in München gibt es die Realschule, die heißt Hermann-Frieb-Realschule. Dieser Hermann-Frieb ist allerdings weitgehend unbekannt. Was war das für einer? Leiter der sozialistischen Studenten, baute eine große antifaschistische Widerstandsbewegung auf, aus linken Sozialdemokraten oder gewesenen Sozialdemokraten, anderen Revolutionären. Die haben äußerst konspirativ gearbeitet. Die haben zum Beispiel sich Hunde zugelegt, um illegale Treffs durchzuführen. Also hat er gesagt zu seinen engsten Mitarbeitern, legt euch Hunde zu, muss man immer spazieren gehen. Und wenn wir uns dann treffen im Englischen Garten und wir sind alleine, dann reden wir über die illegale politische Arbeit. Und wenn ein Fremder kommt mit dem Hund, ja, dann reden wir halt darüber, wie die Hunde spielen. Es gab auch immer so die Kontakte, die wurden so festgemacht, dass man sich Zettel vielleicht zugesteckt hat. Wir treffen uns am Sohn zu Filten bei Baum 3 oder Baum 6. Und die Gestapo im Wittelsbacher Palais hat jahrelang gerätselt, wo die sich eigentlich treffen. Was mir auffällt, ja, und was aufmunternd sein sollte für heute, in ganz Süddeutschland, in ganz Südbayern, die wesentlichen Elemente des Widerstandes kamen von Seiten ganz einfacher Arbeiter. Also ich habe in dem Büchlein auch Geschichten drin von den Verhafteten, und da ist da meist die Berufsbezeichnung dabei, Schlosser, Chemiearbeiter, Chemiehilfsarbeiter, Hilfsarbeiter, Landarbeiter. Also das waren damals die Träger des Widerstandes. So, er war nicht erfolgreich, weil die beiden Parteileitungen nicht zusammengefunden haben, also SPD und KPD, wir haben ja das Boxerbeispiel schon gebracht. Aber nichtsdestotrotz sollte man daraus lernen, dass wenn Arbeiter zusammenhalten, einiges möglich ist. Und in vielen bayerischen Gegenden, auch in Stadtvierteln Münchens, hat man es ja gemacht und hat die Nazis regelmäßig verprügelt. Und die Arbeiterschaft war der immunste Faktor gegenüber der Nazi-Ideologie. Auch relativ immun gegenüber dem Antisemitismus.
Genau, auch das wird Teil deines Buchs sein, wo du erklärst, wieso gerade im kleinbürgerlichen Milieu, man nennt das heute den Mittelstand, wieso da die NS-Ideologie so schnell Fuß fassen konnte. Aber dazu muss man das Buch lesen, auch am Ende dann. Arbeiterwiderstand in Südbayern von Max Brim, erschienen in einem Berliner Verlag.
Die Buchmacherei aus Berlin, genau.
Ja, genau, was kostet es denn?
Oh, das ist sogar relativ günstig. Das kostet nur 6,50 Euro, also durchaus finanzierbar. Man kann es überall bestellen, also in jedem Buchladen. Am besten ist ja, geht in kleine Buchläden. Lest dieses Buch, bestellt dieses Buch. Ich bin auch total an eurer Meinung interessiert.
Danke dir.
Bitte.